Was wir oft auch erleben, dass Patienten im Wartezimmer einschlafen, weil sie einfach zum ersten Mal Zeit und Raum dazu bekommen. Das ist eigentlich ein positives Zeichen, dass wir diese Sicherheit vermitteln können.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Anne Duschimi, ich bin Podcasterin und Journalistin.
Ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Ärzte ohne Grenzen LGBTQIA+-PatientInnen behandelt. Um diese Buchstaben gleich am Anfang mal zu erklären. LGBTQIA+ ist eine Abkürzung für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, queere, intersexuelle und asexuelle Menschen. Sie werden in vielen Ländern weltweit wegen ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität diskriminiert. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf ihre Gesundheit einerseits und andererseits auf ihre medizinische Versorgung. Was das genau bedeutet und wie Ärzte ohne Grenzen damit umgeht, das wollen wir heute mit Ursula Böhme besprechen. Ursula ist Hebamme und war mehrfach mit Ärzte ohne Grenzen im Einsatz. Zuletzt im Frühjahr für 3 Monate in Honduras, wo sie ein Projekt für LGBTQIA+-PatientInnen als Stellvertreterin koordiniert hat. Wir haben sie heute aus der Schweiz zugeschaltet und freuen uns sehr, dass sie da ist. Hallo Ursula, schön, dass du da bist.
Hallo Ursula.
Hallo Anna, hallo Christian. Vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch.
Ja, schön, dass du da bist, Ursula. Bevor wir über deine konkreten Erfahrungen sprechen, wollte ich dich, Christian, nochmal ganz grundsätzlich fragen. Warum gibt es denn eigentlich die Notwendigkeit für spezielle Angebote für LGBTQIA+-Menschen? Ich kann es mir so ein bisschen denken, aber eigentlich behandelt Ärzte ohne Grenzen doch generell alle PatientInnen, also unabhängig von persönlichen Attributen und ihrem Hintergrund und so weiter.
Genau, du sagst es, wir würden natürlich alle Menschen behandeln, ist ja einer unserer Kriterien, ja, medizinische Unterstützung, wer sie braucht, der bekommt sie, und Zugang zur Gesundheitsversorgung ist ein Menschenrecht, wir halten uns an Medical Ethics, da liegt gar nicht das Problem so richtig und die Idee ist total schön, aber wie viele von den Ideen ist die Realität doch relativ weit davon weg. Zum einen ist es auch für uns recht schwer, einige Menschen oder deren Communities zu erreichen. Dann ist natürlich, sind wir auch selber uns ja bestimmten Diskriminierungen nicht immer selber bewusst. Und es ist natürlich auch der Fall, was LGBTQI+-Community angeht. Wenn zum Beispiel Mitarbeitende selbst ja nach heterosexuellen Normen leben, bemerken diese oder wir dann oft nicht die Diskriminierung, die vielleicht trotz einer liberalen, solidarischen Haltung da sind, die merken wir vielleicht selber nicht. Wir merken nicht unsere eigenen Diskriminierung oder dass wir diskriminieren. Wir merken vielleicht nicht, dass die Gesellschaft, in der wir leben, diskriminiert. Und deswegen glauben wir ganz stark auch an Ärzte ohne Grenzen, dass wir besonders Menschen aus der LGBTQIA+-Community zuhören müssen, von denen lernen müssen, um unsere Gesundheitsangebote halt entsprechend anpassen zu können. Wir gehen also heute auf verschiedene Aspekte des Themas ein. Einerseits sprechen wir über die medizinische Behandlung von queeren Menschen und ihren Zugang dazu. Andererseits thematisieren wir aber auch den Umgang von uns als Organisation und Arbeitgeber mit diesem Thema.
Vielleicht ist es ganz gut, an dieser Stelle mal ein paar Hintergrundinformationen zu hören. Also warum es die Community so schwer hat oder warum es ihr so schwer gemacht wird, medizinische Angebote in Anspruch zu nehmen.
In 67 Ländern weltweit wird die LGBTQIA+-Community durch Gesetze kriminalisiert. In 34 dieser Länder ist Ärzte ohne Grenzen mit Projekten aktiv. Dort Menschen aus der Community zu erreichen, ist nicht einfach. Viele LGBTQIA+-Personen meiden Gesundheitseinrichtungen aus Angst vor Diskriminierung, inkompetenter Behandlung oder einer Verletzung der Schweigepflicht. Die Folgen werden in einer Reihe von Studien deutlich. Diese bestätigen, dass bei der LGBTQIA+-Bevölkerung im Vergleich zur Gesamtbevölkerung erhebliche Unterschiede in Bezug auf ihre psychische und physische Gesundheit bestehen. Unter anderem leiden sie häufiger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma, der Drogengebrauch ist größer und Suizide sind häufiger. Inzwischen bietet Ärzte ohne Grenzen Trainings für Mitarbeitende an. Das Personal wird im psychologischen Bereich für die spezifischen Probleme und Bedürfnisse von LGBTQIA+-Personen sensibilisiert. Die Organisation versucht, Communities durch aufsuchende Arbeit zu erreichen und dabei deren Vertrauen zu gewinnen. Die sehr unterschiedlichen rechtlichen und kulturellen Begebenheiten in vielen Ländern bergen Herausforderungen und machen es nötig, das Vorgehen der Organisation sensibel daraufhin anzupassen.
Gerade eben wurde ja in den Hintergrundinformationen gesagt, dass in 67 Ländern LGBTQIA+-Personen diskriminiert werden. Ich finde diese Zahl echt erschütternd.
Liebe Anna, da kann ich total mitgehen. Für uns als Organisation ist es ganz klar, dass niemand aufgrund seiner Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientierung Nachteile erfahren darf. Generell nicht und natürlich, was unseren Bereich angeht, in der medizinischen Versorgung erst recht nicht. Das hat sehr viele Aspekte und um einige davon soll es in unserem Gespräch heute auch gehen. Zum Beispiel um die Situation von LGBTQI-Plus-Patientinnen und was wir in unseren Projekten, zum Beispiel in einem Projekt Honduras, tun können, damit der Schritt zur medizinischen Gesundheitsversorgung für alle genauso einfach möglich ist. Für sie als auch für den Rest der Gesellschaft. Zum anderen wollen wir aber auch KollegInnen aus der LGBTQI-Plus-Community zu Wort kommen lassen, die erzählen, dass ihre Perspektiven und Anliegen lange nicht gehört wurden. Es ist ein wichtiges Anliegen von uns vor Ort, in unseren Projekten, aber auch in unseren Büros, auf die konkreten Bedarfe der Community einzugehen und auch an ihrer Seite zu stehen.
Und jetzt würde mich interessieren, wie das konkret aussieht. Ursula, du warst ja im Frühjahr für 3 Monate in einem Projekt für LGBTQIA+-PatientInnen in Honduras. Wo warst du da genau und was hast du gemacht? Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen?
Ich war in Honduras für 3,5 Monate und zwar lebte und arbeitete ich in der Stadt San Pedro Sula. Es ist ein sehr großes Einzugsgebiet und daher sehr geeignet für ein Gesundheitszentrum, welches MSF dort vor 3 Jahren etabliert hat, und zwar im Rahmen einer Tagesklinik, die sich im Zentrum der Stadt befindet, also im Gewerbeviertel, sehr nah an der Zone, die für uns nicht zugänglich war offiziell aufgrund der Kriminalität, sehr nah am Rotlichtviertel, sehr nah für sämtliche unserer Patienten und Patientinnen. Wir waren ein starkes Team, zusammengesetzt aus verschiedenen Berufsgruppen, unter anderem Pflegefachkräfte, Sozialarbeiterinnen, Ärzte und eine Ärztin, ja, Psychologinnen vor allem und Gesundheitsberater und Beraterinnen. Und dort war ich während der 3,5 Monate Leiterin dieser Tagesklinik, verantwortlich für die Vernetzung innerhalb unseres Teams, aber auch zu anderen. Mhm. Gleichzeitig war ich verantwortlich für Guidelines, für die Richtlinien, die Umsetzung und auch Anpassung. Ich habe für Sicherheit und Qualität gestanden und natürlich für die Anliegen unserer Patienten und Patientinnen. Wir behandeln wie in anderen Ländern auch Menschen mit Problemen, sei es Geschlechtserkrankungen, HIV-Detektion, also Screenings, sowie auch Behandlungsangebote und natürlich auch ganz wichtig Schutz und Familienplanung.
Ich muss gestehen, ich habe nicht so ein total gutes Bild von oder kein vollständiges Bild wahrscheinlich von Honduras vor Augen. Ist das eine katholische Gesellschaft, eine katholisch geprägte Gesellschaft? Also wie sind eigentlich die Bedingungen für die Community in Honduras? Ist das eine konservative Gesellschaft oder ist das eher eine liberale, progressives Land? Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen?
Ja, also Honduras liegt in Zentralamerika. Es ist eine sehr stark katholisch-konservativ geprägtes Bevölkerungsbild, die ich wirklich auch als patriarchalische Struktur bezeichnen kann. Der mangelnde Raum zur Entfaltung, das ist definitiv in diesem Land der Fall.
Wie sind denn die wirtschaftlichen Bedingungen? Ist das ein eher reiches oder armes Land? Kann man das überhaupt sagen?
Honduras hat eine hohe Arbeitslosigkeit, eine hohe Gewaltbereitschaft, eine hohe Kriminalität und das ist eigentlich eine typische Ausgangssituation für die Menschen, die an äußerste Stelle stehen, die zu unterst stehen in der Rangordnung für besonders schlechte Bedingungen, besonders schlechten Zugang zu Gesundheitsversorgung. Und die Gesellschaft weiß darum, sie kennt die Armut. Wir sehen das jeden Tag an der Straße. Das Gesundheitssystem ist sehr rudimentär. Und daher sicherlich auf eine Bevölkerungsgruppe wie der genannten Community nicht ausgerichtet.
Du hast ja vorhin schon so ein paar Angebote genannt, wie zum Beispiel HIV-Detektion, Screening oder Familienplanung. Aber wie behandelt ihr denn ganz konkret die Patientinnen, die zu euch kommen? Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Ich versuche das ganz konkret zu zeigen. Die Patienten und Patientinnen, die zu uns kommen, sollen primär erstmal kommen in einen sicheren Raum, in eine sichere Praxis, in der sie keine Angst haben müssen. Und das beginnt schon beim Eingang, wo wir jede Person, die eintritt, nach Waffen absuchen und diese sozusagen wegschließen, damit da auch im Wartezimmer und im Kontakt zu anderen Patienten keine Konfrontationen auftreten. Was wir oft auch erleben, dass Patienten im Wartezimmer einschlafen, weil sie einfach zum ersten Mal Zeit und Raum dazu bekommen. Also das ist eigentlich ein positives Zeichen, dass wir das erreicht haben, dass wir diese Sicherheit vermitteln können. Mhm. In dem Wartezimmer.
Und dass sie Vertrauen gefasst haben auch, ne?
Ja, ja. Es ist da tatsächlich so, dass wir schon dann gewinnen, wenn die Patienten uns zutrauen, vertrauen, weil sie entscheiden, welches Angebot sie von uns wahrnehmen.
Und also wir haben ja gerade auch in den Hintergrundinformationen gehört, dass die Community in Honduras diskriminiert wird, auch in anderen Ländern. Und wir davon ausgehen müssen, dass sie sich vermutlich etwas verstecken müssen. Ich stelle mir das irgendwie kompliziert vor. Du hast ja gesagt, ihr tastet am Eingang die Leute nach Waffen ab. Aber das Reinkommen schon alleine muss ja manchmal vielleicht heimlich geschehen, weil die Leute wissen, was für Angebote sie in der Klinik finden und sie vielleicht dadurch irgendwie Angst haben, dann stigmatisiert zu werden. Wie geht ihr damit vor? Also wie könnt ihr Menschen erreichen, die die Angebote eigentlich nur versteckt wahrnehmen können?
Dort werden wir definitiv sehr diskret vorgehen. Also die Patienten werden von dem Portier im Eingang direkt zu uns in den Flur geleitet. Und da MSF den ganzen Flur ausschließlich gemietet hat, gibt es dort keine weiteren Konfrontationen.
Ihr habt wahrscheinlich auch verschiedene Methoden, um die Zielgruppe, sage ich jetzt mal, zu erreichen.
Ja.
Wie macht ihr das? Also könnt ihr zum Beispiel Termine verteilen oder Werbung machen oder so? Oder?
Das ist ein sehr guter Punkt. Wir vergeben keine Termine. Die Menschen, die zu uns kommen, entscheiden spontan zu kommen. Und wir haben normale Öffnungszeiten, in denen wir manchmal ein Gros über den Tag von 20 Patienten haben. Und manchmal gibt es halt auch Zeiten, wo wir kaum Patienten sehen. Also das bedeutet, die Patienten, die entscheiden, zu uns zu kommen, werden in diesem Moment behandelt werden und müssen nicht noch warten, bis wir einen Termin frei haben. Und ich denke, sobald wir hohe Qualität nachweisen können in der Behandlung, sobald wir Vertrauen entgegengebracht bekommen als Team von unseren Patienten und Patientinnen, werden wir weiter empfohlen. Aber wir haben auch die Möglichkeit, über Radio auf uns aufmerksam zu machen. Wir haben auch eine Art ähnliche Tinder-Plattform, auf der wir, sobald unsere Gesundheitsberaterin angeklickt wurde, auf unser Angebot aufmerksam machen. Und wir haben ein wunderbares Team von GesundheitsberaterInnen, die an Schulen, an Universitäten, an Ausbildungsstätten Stände aufbauen und werben, aber auch ins Rotlichtviertel gehen oder an Hotspots, wo sie Kondome verteilen und auch unser Angebot promoten, ja.
Das ist ja super schlau mit der App. Das ist richtig genial, finde ich.
Ursula, du hast ja auch die Rolle der GesundheitsberaterInnen erwähnt. Ich habe hier eine Aufnahme von Sandra Ludici mitgebracht. Sandra hat als Gesundheitsberaterin auch für 6 Monate in San Pedro Sula für uns gearbeitet. Ihr kennt euch auch von eurer Arbeit vor Ort, Ursula. Stimmt's?
Wir kennen uns persönlich von Honduras. Wir haben dort zusammengearbeitet, ja.
Genau, und hier berichtet Sandra von ihrer Arbeit.
Diese Klinik zu bewerben sind unsere Ärzte ohne Grenzen Teams durch den zum Beispiel Rotlichtviertel von San Pedro Sula gegangen und haben verschiedene Leute angesprochen, queer und LGBTQ+ Menschen. Und auch die sind in verschiedene Discos und Clubs am Freitagabend oder am Wochenende gegangen. Zugang zu dieser Discos hatten uns 2 Ärzte ohne Grenzen Mitglieder geschafft, die auch selber Teil der Queer Community waren und natürlich ganz gut vernetzt waren. Für uns war es wichtig, die beide dabei zu haben, weil wir wollten auch einen Feedback haben von der Community, wie wir unsere Services verbessern könnten. Neben die Verteilung von Kondom oder Gleiter oder Flyers haben wir in der Diskus auch über Space mit der LGBT-Community geredet und immer wieder unsere Räume der Klinik angeboten für Veranstaltungen oder Treffen für die LGBTQ-Community von San Pedro. Die Diskus und die Nightclubs waren oft bunt, laut und eigentlich die einzige Ort, wo die queer Menschen sich selbst fühlen könnten und frei fühlen könnten. Und da haben wir oft wirklich guten Austausch gefunden mit der verschiedenen Leute und ganz offene Gespräche führen konnten.
Das klingt echt spannend. Also der Besuch in den Clubs, aber wie gesagt auch die Nutzung dieser Dating-Apps. Da muss man echt auf kreative Lösungen kommen. Mhm. Weil Sandra das gerade erwähnt hat, habt ihr oft Menschen aus der Community, die für euch, mit euch arbeiten, Christian? Was sind da die Vorteile, würdest du sagen?
Ja, das kommt schon recht oft vor, Anna. Aber dazu würde ich am liebsten die KollegInnen selber sprechen lassen. Dazu haben wir mit Hakima gesprochen, einer Kollegin aus Kenia. Hakima Massoud arbeitet in Mombasa in einem Projekt, wo wir mit unseren Angeboten ebenfalls versuchen, Menschen aus der LGBTQI+-Community besser zu erreichen. Ich fand es sehr spannend, was sie uns berichtet.
It might sound a bit cliche, but representation actually makes a difference.
Es mag ein wenig klischeehaft klingen, aber Repräsentation macht einen Unterschied. Wir arbeiten mit unserem Projekt in 3 verschiedenen Apotheken. Und wir haben bereits festgestellt, dass wir in der einen Apotheke mehr PatientInnen aus der LGBTQIA+-Community empfangen, in der auch jemand aus der Community arbeitet. Das ist ein wichtiger Aspekt, der oft übersehen wird und der sich auch auf mehreren Ebenen fortsetzt. Beispielsweise, wenn es ganz konkret um die Zusammensetzung unserer Teams geht. Ich weiß, dass es manchmal herausfordernd ist, einen Einstellungsprozess so zu gestalten, dass wir niemanden diskriminieren. Wir müssen aber unsere Personalprozesse reflektieren und uns fragen, wie können wir sicherstellen, dass wir bei Bewerbungen Menschen aus der LGBTQIA+-Community und marginalisierte Gruppen stärker mit einbeziehen.
Gender and sexual minorities and other overlooked groups or marginalized groups.
Ja, was ich bei Hakima und Ursula raushöre, ist, die Glaubwürdigkeit und Repräsentation ist ein unglaublich wichtiger Aspekt. Dass es einen Menschen gibt, der euch versteht. Der Mensch ist vielleicht sogar in derselben Situation. Und das kennen wir auch aus unserem alltäglichen Leben. Wenn wir einer Person eine besondere Sensibilität, ein besonderes Fachwissen, einen besonderen Einblick oder ähnliches zuschreiben, schenken wir der Person mehr Vertrauen und öffnen uns selber. Und das wollen wir auch erreichen. Und darum finden wir das zum Beispiel gut, wenn Patientinnen später für uns arbeiten und dadurch natürlich eine größere Reichweite in ihrer Community haben. Beispielhaft ist da zum Beispiel die Geschichte von Ovilea Mira. Ovilea ist eine Transfrau, die aus Bangladesch gekommen ist und nach Griechenland geflohen ist. Und sie ist aus Bangladesch aufgrund von Diskriminierung in ihrem Heimatland geflohen. 2016 schon kam sie mit einem Boot auf Lesbos an und war, soweit ich das verstanden habe, die erste Geflüchtete, die ihren Namen und ihre Geschlechtsidentität in Griechenland legal ändern ließ. Ja, also eine Vorreiterin, so ein Beispiel, wie wir viel in der Geschichte sehen. Wir haben das totale Glück, dass sie seit 2023 mit Ärzte ohne Grenzen in Athen arbeitet, und zwar als interkulturelle Mediatorin. Sie übersetzt auch aus Bengali, aus Urdu, aus Hindi ins Englische. Und für diesen Podcast durften wir mit ihr sprechen. Hier hören wir ihre Geschichte.
Hi everyone, my name is Ovilea, I'm 28 years old.
Hallo zusammen, mein Name ist Ovilea. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin eine Transmigrantin aus Bangladesch, aber lebe nun in Griechenland. Ich identifiziere mich als Frau und nehme Hormonpräparate. Seit 4 Jahren bin ich jetzt hier in Griechenland. Mein Leben in Bangladesch war sehr hart, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Da ich mich als Frau identifiziere, hatte ich in meinem Heimatland nie die Freiheit, so zu leben, wie ich mich fühlte. Deswegen bin ich aus Bangladesch geflohen. Ich stand vor der Wahl zu überleben oder aufzugeben. Ich habe mich für das Überleben entschieden und begann meine Reise nach Griechenland.
And then I came here in Greece as immigrant. Started my journey here. I started my life here.
Ovilea ist nach ihrer Flucht in Griechenland angekommen und hat dort wieder selbst Energie gefunden, um sich selbst zu kümmern. Aber hört mal selbst, wie die Zeit, die seither vergangen ist, wie sie die erlebt hat.
I can consider as my life reborn here in Greece.
Meine Zeit hier in Griechenland sehe ich als eine Art Wiedergeburt. Aber durch diese ganze Reise habe ich gelernt, wie schwer es ist. Es ist sehr schwierig. Durch die PolitikerInnen, die das Land und die Welt regieren und die meinen, dass mir Menschenrechte oder faire Lebenschancen nicht zustehen. Seit ein paar Jahren arbeite ich mit Ärzte ohne Grenzen. In dieser ganzen Zeit hatte ich nie das Gefühl, dass ich irgendwie anders bin, dass ich nicht existieren würde. Ich werde gehört und werde gesehen. Wir haben ein tolles Arbeitsumfeld und eine tolle Organisation. Ich habe das Gefühl, dass ich zumindest einen kleinen Teil von mir selbst in die humanitäre Arbeit einbringen kann. Und das macht mich noch stolzer.
It's a wonderful, wonderful organization. I feel like I'm contributing at least a little bit of myself to the humanitarian side. And that makes me feel more even prouder.
Wow, das klingt echt stark. Aber auch nochmal für mich zum Verständnis, Ursula. Auch bei MitarbeiterInnen, die sich nicht als LGBTQIA+ identifizieren, sondern als heterosexuell und cis, worauf müssen sie besonders achten, wenn sie jemanden aus der Community behandeln? Und vielleicht nur nochmal zur Erklärung, zur Einordnung. Der Begriff cis bedeutet, dass die Geschlechtsidentität demjenigen Geschlecht entspricht, das einem Menschen bei der Geburt zugewiesen wurde.
Ich glaube, wir müssen immer achtsam sein. Wir müssen uns wohl überlegen, wie, mit welchen Worten und mit welchen Ausdrücken wir an die Menschen herangelangen. Wir haben zum Beispiel auch Aktivitäten. Wir haben mal eine Gruppe von Lesben eingeladen, die sehr wenig Treffpunkträume zur Verfügung gestellt bekommen. Das durften sie bei uns in Anspruch nehmen und dann machen sie Workshops wie Haare oder Nägel, Schönheits-, Beauty-Workshops. Und dort waren da tatsächlich 2 unserer Gesundheitsberater und die Frauen haben dann aber entschieden, dass sie keinen Mann dabei haben wollen in diesem Treffpunkt. Und auf solche Dinge, auf solche Gefühle müssen wir ganz arg Wert legen. Das müssen wir respektieren und den Menschen einfach ein gutes Gefühl geben. Und das ist das einzig Ausschlaggebende. Und dann funktioniert das auch gut.
Du hattest ja vorhin erwähnt, dass Honduras auch eher konservativ und christlich geprägt ist. Wie geht ihr als Team damit um? Also wie kann man unter diesen Bedingungen sinnvolle Arbeit einerseits für die Zielgruppe leisten, aber auch eben kultursensibel sein?
Mir hat es sehr geholfen, in einem Team zusammen, mit einem Team zusammenarbeiten, was vor allem aus lokalen Mitarbeitern, MSF-Mitarbeitern bestand. Das bedeutet, da gibt es ein enormes Know-how und da bedeutet es für alle uns, die wir vom Ausland hereinkommen in einen neuen Kontext, in ein neues System, dass wir erstmal mit sehr, sehr viel Neugierde begreifen lernen, wie dieses System funktioniert oder wie es eben nicht funktioniert. Und wir suchen somit auch immer wieder Kontakt zu der Community, aber auch zum Gesundheitsministerium, versuchen, Brücke zu sein und hier einfach mit ganz enger Zusammenarbeit und Transparenz ein gutes Einvernehmen zu finden, auch im Sinne und immer nur im Sinne unserer Patienten und Patientinnen.
Das finde ich wichtig auch zu betonen. Christian, ich frage mich, also Ärzte ohne Grenzen ist ja auch in Afghanistan und in anderen Ländern aktiv. Das, was Ursula gerade von Honduras erzählt hat, das muss ja in Afghanistan ja auch so sein. Also da ist ja auch so ein gewisser Spagat, ein Balanceakt, irgendwie die nationalen Gesetze und Vorstellungen zu respektieren, aber auch eben im Sinne der PatientInnen und des Ethos von Ärzte ohne Grenzen, sich selbst dann irgendwie auch treu zu bleiben und allen Gesundheitsdienste anbieten zu können. Wie geht ihr in Afghanistan zum Beispiel damit um?
Dazu habe ich mich kürzlich mit unserer Kollegin Casey O'Connor unterhalten. Sie war in vielen Projekten weltweit im Einsatz, darunter jetzt nicht in Afghanistan, aber sie war in Uganda, in Südsudan, in Kenia, Jordanien, Myanmar, Liberia, um nur einiges zu nennen. Meist hat sie dort als Projektkoordinatorin gearbeitet und es fiel ihr immer wieder auf, dass die spezifischen Hürden für LGBTQI-Plus-Patientinnen zu einer gleichberechtigten Gesundheitsversorgung, zum Beispiel eben eine sensible Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse in unserer Projektarbeit fehlen. Casey wurde dann im internationalen Netzwerk unserer Organisation Koordinatorin des Regenbogennetzwerkes. Außerdem ist sie bei uns auch im internationalen Netzwerk für die Inklusion von LGBTQI-Plus-Maßnahmen in unseren Projekten mitverantwortlich. Casey erzählt also über ihre persönliche Erfahrung und Wahrnehmung der Projektarbeit als lesbische Frau in den Projektländern. Und noch bevor das Regenbogennetzwerk, in dem sich LGBTQI-Plus-Mitarbeitenden aus der Community zusammengeschlossen haben, entstanden ist. Und sie erzählt davon, wie wichtig dieses Netzwerk war, um Veränderungen anzustoßen.
As a lesbian, I wasn't out in our countries at the time.
Als Lesbe war ich während meiner Zeit in unseren Projektländern nicht geoutet. Immer wenn das Thema der Versorgung von LGBTQAI-Plus-PatientInnen aufkam, hörte man nur Ausreden, um sich nicht mit den Gesundheitsbedürfnissen von PatientInnen aus der Community befassen zu müssen. Außer es war im Zusammenhang mit HIV oder sexuell übertragbaren Krankheiten. Man nannte es ein Sicherheitsrisiko oder sagte, das lokale Personal könne damit nicht umgehen. Oder andere Ausreden, die so ziemlich auf die eigene Voreingenommenheit der Leute hinausliefen, ohne dass eine konkrete Risikoanalyse gemacht wurde. Da war die Diskussion zu Ende. Ich bin keine Medizinerin, aber hin und wieder hörte ich, wie das medizinische Personal über einige der Herausforderungen unserer HIV-PatientInnen sprach, die Teil der LGBTQAA-Plus-Community waren. Und ich fragte mich, warum wir nicht besser auf ihre Bedürfnisse eingingen. Ich habe einige dieser Diskussionen mitbekommen und fühlte mich verpflichtet, etwas zu tun. Das Projekt, das ich nun leite, hat sich aus der Arbeit des Regenbogennetzwerks entwickelt. Das Netzwerk haben wir vor einigen Jahren ins Leben gerufen, um unsere LGBTQAI-Plus-KollegInnen zu unterstützen, die in vielen unserer Projektländer oft in Isolation leben.
Who are so often living in isolation in many of our project countries.
Okay, also Casey spricht an, dass es auch für LGBTQIA-Plus-Kolleginnen anscheinend nicht ganz einfach ist, als Mitarbeitende sie selbst zu sein und sie sich deswegen auch isoliert fühlen. Hat sie noch ein bisschen mehr darüber berichtet?
Was deutlich wird, ist eben, worüber wir am Anfang des Podcasts schon gesprochen haben, nämlich, dass Gesellschaften im Allgemeinen leider zur Diskriminierung von queeren Lebensformen neigen. Und wenn Menschen so aufwachsen, übernehmen sie Vorurteile und sie bringen sie auch in ihr Arbeitsumfeld wieder. Davor sind auch Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen nicht gefeit.
Well, I think the real challenge is the resistance of staff.
Ich denke, die größte Herausforderung ist der Widerstand des Personals. In allen Gesellschaften hören die Menschen von Geburt an immer wieder Vorurteile über LGBTQAI+-Personen. Sie werden oft als unmenschlich oder grausam dargestellt. Selbst in unserer Organisation und in anderen humanitären oder zivilgesellschaftlichen Einrichtungen kann man das Thema kaum ansprechen. Auch bei einem mitfühlenden Publikum wird selten positiv über sie gesprochen.
Das klingt ja auch ein bisschen kritisch, Christian. Was denkst du denn dazu?
Ja, ich glaube schon sehr, dass diese kritische Haltung und Herangehensweise wirklich berechtigt ist. Ich schätze den Input von KollegInnen wie Casey wirklich sehr, weil dadurch sehr deutlich wird, woran wir, also sowohl als Organisation als auch als Individuen, in einer medizinischen, humanitären Organisation arbeiten müssen. Aus dieser konstruktiven Kritik hat sich auch bereits schon einiges entwickelt und das ist ja das Ziel von so einer Kritik. Neben den genannten Initiativen haben sich zum Beispiel auch hier in unserem Berliner Büro KollegInnen aus der LGBTQI+-Community zusammengetan. Daraus entstehen Brücken zwischen hier und in unseren internationalen Netzwerken bis in die Projekte hinein. Casey hat beispielsweise auch bei uns im Büro einen Workshop abgehalten, aber klar, ist echt ein Lernprozess und bei jedem Lernprozess ist wichtig, sich selbst zu reflektieren und sich zu hinterfragen. Wir haben uns alle zusammen auf diesen Weg gemacht und ich glaube, wenn wir das weiter angehen, können wir auch echt noch ein großes Stück zusammenlaufen. Wir als Organisation wollen Veränderungen und Casey hat erzählt, welche Ansätze es dafür gibt.
So there is pushing within, for sure, more and more.
Es gibt schon Druck nach vorne bei dem Thema. Wenn wir etwa intern den Workshop Respekt für alle Menschen organisieren, der einen ganzen Tag dauert, ist das revolutionär. Wir schaffen damit einen sicheren Raum, um über die Herausforderungen von LGBTQAI+-Personen zu sprechen. Damit wollen wir das gleiche Mitgefühl für die Community wecken, wie für alle unsere PatientInnen. Es gibt auch viele Geschichten, die mir Hoffnung geben. Und vor allem die Jugend gibt mir große Hoffnung mit ihrer gegenseitigen Akzeptanz. Die kann man in vielen Bereichen beobachten. Ich war gerade erst in Bangladesch und das dritte Geschlecht dort, die Hijra, sind seit 1000 Jahren Teil dieser Kultur, wenn auch mit Ausgrenzung und Diskriminierung. Wir machten unseren Workshop dort und in der Auswertung schrieb jemand, die Leute in der Gemeinde werfen Steine auf sie. Vorher dachte ich, die Hijra seien verrückt. Jetzt denke ich, die lokale Gemeinde ist verrückt. Sie verstehen es einfach nicht. Wir müssen sie aufklären. Viele der Kommentare, die ich in den Bewertungen der Workshops lese, lauten einfach: Die Menschen aus der Community sind Menschen wie wir. Was ich in diesem eintägigen Workshop sehe, ist, dass die Menschen ihre Einstellung verändern. Und das fühlt sich ein bisschen wie ein Wunder an.
What I see in this day-long workshop, the transformation of people's attitudes feels a bit miraculous.
Ja, super spannend, was Casey da berichtet, finde ich. Und ich finde es auch gut, dass ihr als Organisation euch da auch kritisch sozusagen diesem Lernprozess unterwirft und auch wisst, dass es bestimmt noch nicht perfekt ist, aber gewillt seid, da immer weiter dran zu arbeiten. Das finde ich echt cool.
Absolut. Diesen Safe Space, den hatte Ursula ja auch schon angesprochen, der ist extrem wichtig. Und um den aufzubauen, braucht es viel Fingerspitzengefühl und viel Herantasten. Und wir sehen auch immer wieder, wie schnell der kaputt gehen kann. Da reicht manchmal eine unbedachte, unvorsichtige Äußerung oder ein Blick und da wird dann viel Vertrauen kaputt gemacht, weil viele Menschen aus der Community durch Erfahrung jahrelanger Mikroaggressionen da auch sehr, sehr genau hinschauen. Wir als Organisation müssen wirklich sensibel vorgehen, damit wir diesen sicheren Raum, den wir gerne bieten wollen, den auch wirklich bieten können. An dieser Stelle nochmal ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Um unsere medizinischen Angebote auch für die Communities, die sonst kaum Zugang zu medizinischer Versorgung haben, zu ermöglichen, brauchen wir Ressourcen und daher möchte ich euch, liebe HörerInnen, gerne bitten, unterstützt die medizinische Arbeit unserer Teams in mehr als 70 Ländern weltweit mit einer Spende. Möglichkeiten zur Spende gibt es wie immer auf www.msf.de/spenden und der Link ist wie immer in den Shownotes.
Und wie geht's nun weiter mit den Projekten, die sich vor allem auf die LGBTQIA+-Community beziehen?
Also neben den schon erwähnten Projekten in Honduras haben wir jetzt auch Projekte in Kenia, in Griechenland, in Athen und in Mosambik. Unser Ziel ist es, unsere Workshops in immer mehr Ländern anbieten zu können, sodass wir auf die Bedürfnisse in allen unseren Projekten eingehen können. Wir wollen uns darauf konzentrieren, Hindernisse abzubauen.
Trotzdem will ich nochmal zum Abschluss auf Honduras zurückblicken und liebe Ursula, dich fragen, wenn du an deine Zeit dort zurückdenkst, an die 3,5 Monate, was nimmst du damit?
Ich glaube, eins der wichtigsten Dinge, die wir in unserer Arbeit erleben, das ist, dass wir oder dass ich in diesem Fall persönlich einen Haufen beeindruckende Menschen kennenlernen durfte. Nicht nur unter den Mitarbeitern, sondern eben auch unter den Patienten und Patientinnen. Es ist ganz wichtig gewesen für mich, diese Diversität dort kennenlernen zu dürfen, verstehen zu lernen. Mhm. Und interessanterweise lernt man unheimlich viel über sich vor allem auch. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Expertise aufzubauen, weil wir in diesem Thema mit Patientinnen und Patienten der Community noch Übung, Reflexion brauchen. Das ist sicherlich eines. Mhm. Aber schön ist, dass wir bereits die Dreijahresfeier dieses Jahr feiern durften, diese Tagesklinik. Das bedeutet, wir hinterlassen Spuren. Die Menschen dort, die dorthin kommen, hinterlassen Spuren. Und ich möchte einfach ganz viel Hochachtung aussprechen für meine Kolleginnen und Kollegen in Honduras, die diese hochqualifizierte Arbeit tagtäglich und seit 3 Jahren ausführen.
Vielen Dank, dass du uns auch mitgenommen hast und deine Erfahrungen und deine Erlebnisse und deine Arbeit mit uns geteilt hast.
Ich möchte mich auch bedanken für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr tolles Thema, was ihr dort gewählt habt. Und ich hoffe, ich konnte euch einen Blick gewähren in meine Arbeit.
Klar, auch von mir natürlich großen Dank. Und liebe HörerInnen, bevor ihr jetzt den Podcast ausmacht, möchte ich euch noch auf die Möglichkeit für Feedback zu unseren Folgen hinweisen. Schreibt uns doch gerne unter notaufnahme@ärzte-ohne-grenzen.de. Wie immer, Anregungen, Kritik, Vorschläge für weitere Folgen, Fragen sind herzlich willkommen. Und da würden wir uns echt drüber freuen. Die Mailadresse ist in den Shownotes. Und nicht vergessen, die nächste Episode der Notaufnahme kommt dann voraussichtlich Ende Dezember.
Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App positiv bewertet. Solche Bewertungen helfen uns sehr, neue HörerInnen auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen. Und damit ihr unsere nächste Podcast-Folge auf keinen Fall verpasst, folgt uns doch bitte auf Apple Podcast und Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr möchtet, hinterlasst uns gerne auch einen Kommentar. So, das war's jetzt aber. Tschüss.
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 Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung Sebastian Bär, Clara Schneider, Andreas Koop, Gabi Frank und Anna Hallmann. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Konradi. Moderation Anna Duschime.